ihr nichtsnutzigen, von Geburt an auf den Beruf Erbe vorbereiteten Privatschulschnösel, habt einen Tross von Haushaltshilfen, Köchen, Gärtnern und Nannies, die euch von morgens bis abends in eurer Grunewald-Villa den Arsch hinterhertragen. Mann, ihr habt so viel Kohle, dass ihr zu viel shoppt, merkt ihr doch nicht am Kontostand, sondern allenfalls an dem röchelnden DHL-Boten, der in eurem Vorgarten unter der Last der zu liefernden Pakete zusammengebrochen ist. Und verdammter Hacke, es wird in eurer 450 Quadratmeter Villa doch wohl ein zweites Bad geben, auf dem deine Frau alleine kacken gehen kann. Auch hier wusste Nala als studierte Psychologin sehr wohl, dass derartige Sätze nur selten zur Auflockerung einer angespannten Gesprächsatmosphäre beitrugen. Doch als 34-jährige, alleinstehende Frau mit einer maximalen Lebenserwartung von vielleicht noch 5 Monaten war ihr das in diesem Moment herzlich egal. Scheiße. Der Schmerz durchzuckte ihre linke Schläfe. Die Augen tränten. Sie legte den Kopf in den Nacken und blinzelte die stuckverzierte Decke des Praxiszimmers in ihrer Charlottenburger Altbauwohnung an. Die Symptome kannte sie. So fing es an. Unzumutbar wie eine Migräne. Tödlich wie Rattengift, nur schleichender. Sie griff nach der Kleenex-Box, die für ihre Klienten parat stand, und trocknete sich die Augen. Die Seligmanns starrten sie weiterhin mit offenem Mund an. Zugegeben, die beiden hatten Pech. Hätte Nala das finale Gespräch mit ihrem Hausarzt nicht unmittelbar vor diesem Termin geführt, wäre sie vermutlich nicht so von der Rolle gewesen. Simon Schulz, ihr Ex-Freund, Hausarzt und Neuroradiologe, hatte nur betroffen ihre Entscheidung zur Kenntnis genommen und gar nicht erst versucht, sie umzustimmen. Wahrscheinlich hatte er gewusst, dass er es nicht geschafft hätte, sie zu überreden, doch noch einmal eine Chemo zu starten. Die Nebenwirkungen hatten sie beim ersten Mal schon fast umgebracht. Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen. Das las sich so harmlos auf den Beipackzetteln, verglichen mit der Möglichkeit eines verlängerten Überlebens. Doch wenn man monatelang Symptome aushalten musste, gegen die die Lebensmittelvergiftung nach dem Fischrestaurantbesuch wie eine Spa-Behandlung wirkte, dann war nie wieder ein willkommener Gedanke. Und das hatte Nala sich geschworen. Nie wieder. Keine Tabletten mehr, keine Spritzen, keine Bestrahlung. 2,5 Jahre lang hatte es den Anschein gehabt, als wäre das nicht mehr nötig. Doch dann hatte das besiegt geglaubte Drecksding in ihrem Kopf wieder zu wachsen begonnen. Verdammte Kontrolltermine. Die schlimmsten Prüfungen der Welt. Obwohl von ihnen das gesamte restliche Leben abhing, konnte man sich nicht auf sie vorbereiten. Hilflos war man dem ärztlichen Examenskomitee ausgeliefert und konnte nichts anderes tun als bangen und hoffen, bis die Noten verkündet wurden. Blutwerte und Kernspinnergebnisse, die darüber entschieden, ob man ins nächste Lebensjahr versetzt wurde, die Schmerzklasse wiederholen oder die Schule des Lebens ohne Abschluss verlassen musste. Julius. »Ich fasse den Irrsinn nochmal zusammen«, sagte ich und setzte die Sonnenbrille ab, um im Gesicht meines besten Freundes nach Anzeichen suchen zu können, dass er nun auch noch sein letztes bisschen Verstand verloren hatte. Wir lagen nebeneinander auf unbequemen Plastikliegen vor einem himmelblauen Baumarkt-Swimmingpool im Hintergarten eines Reihen-Endhauses in Zehlendorf nahe Mexikoplatz. Es war Mitte Mai. Berlin hatte gerade erst eine Starkregenperiode überstanden, die nun von einer drückenden Hitzewelle abgelöst wurde, weswegen Raphael und ich Shorts und T-Shirts trugen. Bestes Badewetter. Hätte es da nicht das klitzekleine Problem gegeben, dass der halb eingesunkene Planenpool vor uns leer war? Die langsam verdunstenden Regenpfützen darin mal ausgenommen. »Du hast eine Frau im Internet kennengelernt und dich zum Blind Date verabredet und jetzt soll ich mich statt deiner mit ihr treffen?« Die Idee, die mir Raphael gerade unterbreitet hatte, klang in meinen Ohren in etwa so attraktiv, wie wenn er mich aufgefordert hätte, mein gesamtes Vermögen in einen Verleih für gebrauchte Uhrenstäbchen zu stecken. »Tu es mir zuliebe«, sagte er grinsend, wobei ich vermutlich der einzige Mensch auf dem Planeten war, der Raphaels herabgezogene Mundwinkel als Grinsen deuten konnte. Die meisten anderen würden darin eine schmerzverzerrte Grimasse sehen. Es hatte eine Zeit gegeben, in der sein Spitzname, Spargel, Menschen mit albernem Humor wie mir ein Lächeln hatte abbringen können. Letztes Jahr noch, als er 125 Kilo auf die Waage gebracht hatte und der Aktienkurs von Dr. Oetker in die Knie ging, weil der Umsatz an Tiefkühlpizza einbrach, sobald er im Urlaub war. Nicht mein Spruch, sondern seiner. Anwaltshumor vermutlich. Heute wünschte ich mir die Tage zurück, in denen er wegen seines Gewichts gehänselt worden war. Die Momente, als er den dummen Idioten, die meinten, ihn wegen seines Äußeren in der Öffentlichkeit beleidigen zu müssen, mit seiner Schlagfertigkeit verbal eins vor den Latz ballerte. Wie etwa dem Kellner, der Raphael im Schnitzelrestaurant fragte,
»Du brauchst keine Karte, oder? So wie du aussiehst, bestellst du eh alles auf einmal.«
Während ich noch darüber nachdachte, ob ich das wirklich gehört hatte, hatte Spargel mir bereits die Pranke auf die Schulter geklatscht und mich mit seiner allerbesten slawischen Knochenbrecher-Imitationsstimme gefragt,
»Julius, was er gesagt?«
Worauf ich ihm antwortete, »Lass dich nicht ärgern, Sergei. Wir sind hier, um zu feiern, dass der Kronzeuge in deinem Mordprozess ganz plötzlich verschwunden ist.« »Okay.« Unsere Mafiosi-Impro-Show war vielleicht keine kreative Meisterleistung gewesen, zeigte jedoch Wirkung. Sie hätten sehen sollen, wie dem Kellner, der sich schon mit Betonschuhen am Grund des Landwehrkanals wähnte, das Blut aus dem Gesicht schoss. Womit er an jenem Tag in etwa so blass ausgesehen hatte wie Raphael heute. 60 Kilo leichter. Nur noch ein Schatten seiner selbst. Erwähnte ich bereits, dass mein bester Freund nicht nur auf einer unbequemen Gartenliege, sondern im Sterben lag? Sie hörten. Horror-Date. Kein Thriller. Obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft. Wurde geschrieben von Sebastian Fitzek.
Das bin ich.
Ja, das ist richtig. Das bist du. Und dein Hörbuch wurde gelesen von Simon Jäger. Das bin ich.
Ja, aber ich habe die Danksagung gelesen.
Wenn du das Lesen nennen willst.
Ich.
Regie Manuel Mendez-Teixeira. Ah, so nennt man das also heute. Postproduktion Berg Peak Studios, ein Unternehmen der Lauscher Lounge Gruppe. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Hörbuch im Argon Verlag.